Wir sprechen heute über die Asset-Klasse Private Debt, alternative Form der Kreditfinanzierung für Unternehmen. Und zu Gast ist bei mir Kirsten Bode von Muzinich & Co. Liebe Kirsten, schön, dass du bei uns bist heute. Du bist Co-Head Private Debt bei Muzinich & Co. Und ich freue mich, dass du heute mein Experten-Interviewpartner bist und uns etwas über die Asset-Klasse Private Debt erzählst. Was ist das Besondere an dieser Asset-Klasse?
Vielen Dank für das freundliche Willkommen. Und wir sollten erstmal anfangen, überhaupt das Wort Private Debt zu definieren, weil es ist eine relativ neue Asset-Klasse und dementsprechend bedarf es einiger Erklärungen. Und zwar Private Debt, wenn man im traditionellen Sinne sich dessen bewusst ist, dass die Banken die Unternehmensfinanzierung gemacht haben, dann besteht jetzt die Möglichkeit, diese Finanzierung auch über Fonds wie unseren, also institutionelle Anleger, darzustellen. Das heißt, wir als Fonds sind der Kreditgeber für Unternehmen. Mhm. Wie kam es zu dieser Möglichkeit? Unterschiedliche Gründe. Nummer eins, das Bankenwesen ist konsolidierter und konsolidierter. Nummer zwei, es gibt jetzt bestimmte Vorschriften, die es Banken schwieriger machen, langfristige Kredite zu geben, gerade im Hochzinsbereich. Und dementsprechend ist eine Lücke entstanden für Unternehmen, diese Finanzierung zu erhalten. Und da steigen wir ein im Private Debt Bereich oder man nennt es manchmal auch Direct Lending. Jetzt ist natürlich die Frage, seit wann gibt es diesen Bereich und warum ist es auch für Anleger interessant? Dieser Markt ist in Europa über die letzten 10 Jahre entstanden, also wie gesagt, relativ neu, und hat sich insgesamt in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Das ist auf globaler Ebene. USA war der erste Markt, weil dort die Bankenkonsolidierung früher stattgefunden hat. Jetzt Europa eben in den letzten 10 Jahren und Asien ist jetzt ein Newcomer zu der Party des Private Debt Bereichs. Und hier ist es sehr relevant, nun zu verstehen, warum das für Investoren attraktiv ist. Und hier gibt es wieder 3 Gründe. Der erste Grund ist, viele Investoren sind sehr fokussiert auf die öffentlichen Marktanlageklassen. Und hier hat man natürlich eine Möglichkeit, dadurch, dass man im Privatmarktbereich ist, von den öffentlichen Klassen weg zu diversifizieren, also weitere Diversifizierung des Portfolios. Nummer zwei, wir sprechen über die sogenannte Illiquiditätsprämie. Was das bedeutet ist, typischerweise sind die Strategien oder die Fonds langfristig angelegt. Das heißt, sind geschlossene Fonds, wo man sich typischerweise zwischen 8 und 10 Jahren committen muss. Das ist eine recht lange Periode und dafür möchte der Investor eine bessere Prämie oder eine Prämie, Return-Prämie im Vergleich zu den vergleichbaren liquiden Anlageklassen. Und das sind in diesem Fall Konsortialkredite und Hochzinsanleihen. Diese Illiquiditätsprämie, über die man spricht, ist typischerweise 2-4%. Und der dritte Grund ist, dadurch, dass es eben die unterliegenden Kredite nicht am Markt gehandelt werden, besteht viel weniger Volatilität als bei zum Beispiel Anleihen, die eben täglich am Markt gehandelt werden. Und dementsprechend ist die Bewertung dieser unterliegenden Anlagen fundamental. Es ist sehr viel weniger Volatilität in der Bewertung dieser Fonds. Und das ist wiederum ein Grund für die Investoren, in diesen Bereich einzusteigen.
Okay, würde ich gerne bei den Investoren bleiben. Mhm. Welche Investoren sind denn geeignet für diese Asset-Klasse?
Ja, sehr gute Frage, weil da ist sehr viel im Wandel. Traditionell sind das Investoren wie Pensionskassen, Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, die sehr daran interessiert waren. Es kam aus der Periode des Niedrigzins, der Niedrigzinsperiode, weil zu dem Zeitpunkt eben viele der institutionellen Anleger versucht haben, diese Illiquiditätsprämie zu erzielen in einem sonst niedrigen Zinsumfeld. Das ist jetzt immer noch der Fall. Es ist typischerweise ein fester Bestandteil von vielen institutionellen Investoren. Aber was wir jetzt mehr und mehr sehen, ist, dass auch Privatanleger die Chance haben, in diesen Bereich einzusteigen. Und da ist zum Beispiel wichtig zu verstehen, es gibt von der Europäischen Union gibt es eine den LTIF 2.0, European Long-Term Investment Fund. der es eben auch für Privatanleger leichter macht, in diesen Bereich einzusteigen. Also kleinere Ticketgrößen, die auch möglich sind. Das wird dann auch manchmal als Evergreen strukturiert. Das heißt, dass es Fonds gibt, die eben einfach kein festes Ende haben, wo man investieren kann, aber dann auch wieder aussteigen kann. Das heißt, diese langfristige Halteperiode nicht unbedingt eben diese 8 bis 10 Jahre darstellen muss.
Ich bin nicht gebunden, ich bin
ganz
flexibel.
Genau, ganz genau, ja.
Spannend. Ja. Gut, da haben wir uns jetzt die Seite der Investoren angeschaut. Mhm. Jetzt würde ich gerne mit dir zusammen die Seite der Unternehmen anschauen. Also welche Unternehmen profitieren denn davon?
Mhm. Ja, nee, sehr gute Frage, weil es muss ja letztendlich ein Win-Win auf der Investorenseite wie auch auf der Unternehmensseite sein. Und wir hatten schon erwähnt, dass für die Unternehmen eine Finanzierungslücke entstanden ist, dadurch, dass es für die Banken schwerer geworden ist, diese Kredite zu strukturieren. Und wir beschäftigen uns mit Unternehmen des Mittelstands, weil wir festgestellt haben, dass die hauptsächlich von diesem Problem betroffen sind. Die haben keinen Zugriff auf die öffentlichen Märkte, können keine Anleihen herausgeben. Und dieser Mittelstandsmarkt unterteilt sich dann nochmal in unterschiedliche Größenklassen. Und wir fokussieren uns auf, was man das untere Mittelstandssegment bezeichnet. Das sind Unternehmen mit einer EBITDA-Größe zwischen 5 und 20 Millionen. Und wir haben festgestellt, dass diese Unternehmen, es gibt eine riesige Anzahl von diesen Unternehmen. Wenn man die Umsätze dieser Unternehmen aufaddiert, dann stellt es 50% des Bruttoinlandproduktes dar. Also es ist wirklich der Kern der Wirtschaftssysteme in Europa. Und diese Unternehmen sind sehr oft sehr konservativ geführt. Wir müssen nicht sehr tief ins Risiko gehen, wenn wir Kredite zur Verfügung stellen. Und haben festgestellt, dass es wiederum eine Prämie gibt über der Rendite von etwas größeren Unternehmen. Wie helfen wir diesen Unternehmen? Typischerweise in Wachstumsszenarien, also wenn dieses Unternehmen einen Wettbewerber erwerben will, weitere Anlagen erwerben möchte, vielleicht eine neue Halle bauen will. Also wir strukturieren Finanzierung angepasst auf den Wirtschaftsplan des Unternehmens. Und von daher sieht auch kein Kredit wie der andere aus. Es ist nicht wie eine Hypothek, wo man das Produkt A, B oder C bekommt, sondern es wird wirklich angepasst auf die Situation des Unternehmens und erlaubt dem Unternehmen, schnell zu wachsen. Das heißt, unser Fokus ist weniger auf starker Tilgung, sondern eher das Unternehmen weiter bei Wachstum zu unterstützen und dementsprechend zu erlauben, dass die Kapitalflüsse genutzt werden können, weiteres Wachstum durchzuführen.
Das ist ein toller Ansatz. Mhm. Und darf ich eine ganz pragmatische Frage stellen?
Klar.
Sucht ihr die Unternehmen aus oder läuft es andersrum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil in der Tat in diesem Bereich in Europa gibt es mehr als 150.000 Unternehmen. Wir sind ein großes Team, wir sind über 20 Leute, aber es ist unmöglich, eben diese 150.000 Unternehmen zu kontaktieren. Das heißt, wir haben kleinere Teams in den unterschiedlichsten Ländern vor Ort, die sind nicht typischerweise in Kontakt mit den Unternehmen direkt, sondern mit den Beratern, die diese Unternehmen beraten. Und das können M&A-Berater sein, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater, also typischerweise Berater, die involviert sind, wenn das Unternehmen weiter wachsen möchte. Denen teilen wir mit, wo wir helfen können, in welchen Situationen, welchen Größenklassen, und die tragen dann wieder die Situation an uns heran. Insgesamt schauen wir über 500 Transaktionen an pro Jahr und machen davon etwa 2 bis 3%. Also es ist ein recht geringer Anteil der Situation, die wir sehen, die wir dann letztendlich auch im Portfolio beobachten.
Und die Zahlen, wie entwickeln sich die Zahlen? Also du hast ja gesagt, die Historie dieser Asset-Klasse ist noch sehr jung. Und was du jetzt zum Schluss gesagt hast, zeigt mir ja auch, dass das ganz viel Bedarf da ist.
Ja.
Siehst du es positiv für 2025, die Entwicklung?
Ja, absolut. Also da müssen wir natürlich wieder beide Perspektiven anschauen, die Sicht der Investoren und die Sicht der Unternehmen. Und auf der Investorensicht, dadurch, dass das Zinsniveau jetzt wieder langsam nach unten geht, sieht man wieder einen hohen Bedarf für diese Anlageklasse, dadurch, dass eben diese Illiquiditätsprämie generiert wird. Was man zur gleichen Zeit sieht, ist, dass auf der Unternehmensseite haben wir in 2023/24 einen Abfall der M&A-Transaktionen gesehen. Höhere Zinsen heißt niedrige Unternehmenswerte. Das heißt, viele Verkäufer sind in der Situation nicht unbedingt Verkäufer. Und da sieht man jetzt dadurch, dass eben die Zinsen wieder nach unten gehen und Private Equity Firmen sehr viel Dry Powder, also nicht investiertes Kapital, vorliegen haben, denken wir, dass 2025 ein sehr, sehr aktives Jahr bezüglich M&A-Volumina wird. Und dementsprechend kommt unserer Meinung nach da eine sehr gute Situation zustande, wo die Anleger interessiert sind, aber wir auch viele Deals zeigen können.
Mhm. Wo wir gerade noch bei den Privatanlegern sind, was gilt es denn zu beachten in Zukunft?
Ja, aus der Anlegerperspektive. Ich denke, man muss sich dessen bewusst sein als Anleger, welche Ziele man erreichen möchte, auch wo in der Risikokategorie man liegen möchte. Ich denke, Private Debt ist eine sehr interessante Anlageklasse, gerade in Zeiten von makroökonomischen Turbulenzen, weil letztendlich hier der sicherste Teil der Kapitalstruktur dargestellt wird und eine kontinuierliche Rendite gezahlt wird. Das heißt, die Zinsen, die wir von den Unternehmen bekommen, werden weitergereicht an die Investoren. Das heißt, für ein sicheres, renditereiches Investment ist Private Debt sehr positiv. Möchte man natürlich noch tiefer ins Risiko ansteigen, sind dann andere Anlageklassen wie Private Equity relevant. Mhm. Man hat vielleicht weniger Rendite auf quartalsweiser Basis erhält, aber die Rendite, die letztendlich erzielbar ist, sehr viel höher liegen kann.
Ja, liebe Kirsten, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns Einblicke geboten hast in die Assetklasse Private Debt und auch die Sichtweisen von Investoren und Unternehmen betrachtet hast. Und lieben Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Seien Sie wieder dabei, wenn es heißt Experteninterview bei BX Swiss TV.